Liebe Leute, Weihnachten steht vor der Tür und ich dachte mir, im Kontext von Weihnachten könnte man mal eine kleine besondere Folge starten, wo KI eigentlich überall eingesetzt wird. Und ihr wisst, hier im Podcast gucken wir nach Use Cases, wir gucken, wo KI wirklich einen Mehrwert bringt, wie Unternehmen mit KI arbeiten. Und heute würde ich ganz gerne mal ein neues Thema aufmachen, passend zur Weihnachtszeit, ja, wie KI eigentlich in der Kirche eingesetzt wird. Und ich freue mich ganz besonders auf Christoph Martsch-Grunau, den ich heute hier habe, den ich schon eine ganze Weile kenne. Er ist im Internet unter Elektropastor aktiv. Und ich habe mal spaßeshalber in einem unserer letzten Gespräche gesagt, Christoph, you put the KI in Kirche. Und das ist tatsächlich so, du gibst Workshops in der Kirche, du bist selbst als Pastor aktiv. Und wie du KI einsetzt, Christoph, das würde ich gerne in dieser Folge einmal mit dir besprechen. Hallo, Christoph.
Ja, hallo, Max. Schön, dass ich hier sein darf.
Ey, sehr gerne. Ich freue mich total. Du hast eine ganz interessante Vita. Du wolltest, glaube ich, mal Informatik studieren, hast dich dann aber doch dagegen entschieden und was Ähnliches gemacht, und zwar Theologie. Magst du ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, das hat damit auf sich, dass ich durch die Familie, glaube ich, mein Vater ist Elektriker gewesen und hat damit Computern gemacht und ich habe das immer als Kind immer sehr bewundert, habe früh schon mit Computern rumgefrickelt, ich glaube mit 12, damals 2000 so rum. Und dann habe ich gedacht, so ja, Informatik, das wäre das genau das Richtige. Dann hatte ich eine etwas schwere Zeit und dann war Kirche da und das fand ich richtig cool. Und dann habe ich immer gedacht, so ach, eigentlich würde ich Kirche gern was zurückgeben. Und dann war sozusagen in der Schulzeit immer so diese Frage, ja, mach jetzt Informatik, mach jetzt Theologie. Und dann kurz nach dem Abi habe ich mich dann spontan für Kirche entschieden und gesagt, okay, ich werde Pfarrer und lass das ganze Computer-Hobby sozusagen dann Hobby werden. Ja, und dann habe ich in der Uni den Studierenden direkt die Rechner repariert, Computerseelsorge quasi betrieben, das war mal ganz cool. Ja, und so konnte ich dann halt immer wieder dieses IT-Wissen in Kirche einbringen. Und 2022 habe ich dann nach meinem Probedienst eine Stelle angeboten bekommen. Da hatte der Kirchenkreis hier in Delmenhorst, Oldenburg-Land, sich überlegt, so im Rahmen der Pandemie, es wäre doch vielleicht ganz gut, wenn wir mal jemanden hätten, der oder die sich da mehr mit beschäftigt, mit so digitalen Fragen. Ja, und dann hat man mich gefragt, ob ich das machen möchte, hat er die Stelle geschaffen. Und dann habe ich relativ früh gesagt, ja, klar, ich könnte jetzt Social Media machen, wie das gerade sehr viele Kolleginnen und Kollegen auf diesem digitalveramtlichen Bereich machen. Habe aber gesagt, ich könnte euch aber auch was anderes anbieten. Und das ist halt ein großer Blick so in IT-Themen. Und ich verstehe mich so ein bisschen so als Dolmetscher zwischen der IT-Welt und der Kirche.
Super spannend. Ich erspare mir jetzt alle Gags von wegen, dass auch Informatik häufig Glaubenssache ist. Ja, aber jeder, der irgendwie mit PCs und Software zu tun hat, weiß, was ich meine. Du bist jetzt im Grunde, du hast gesagt, in Delmenhorst, du bist Beamter, ja, also du bist, du arbeitest in der, dann irgendwie auch in der Verwaltung, du gibst aber auch Predigten, du machst eine ganze Menge. Wie setzt du denn KI ein?
Ja, also bei mir ist KI so ein Begleiter, sag ich jetzt mal. Also wenn ich KI benutze, wir nennen es immer zu Hause ganz freundlich Chatty, dann setze ich zum Beispiel die Gottesdienstvorbereitung ein. Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche etwas zum Sortieren oder ich möchte gerne etwas genauer wissen und ein bisschen strukturierreit bekommen, dann nutze ich die KI. Beispielsweise, wenn ich jetzt Gebete raussuche oder wenn ich eine Predigt vorbereite, wenn ich sage, ich habe das Thema, ich habe die Zielgruppe, ich habe den Predigttext und so weiter, dann kommt da so ein riesengroßer Prompt zusammen, wo ich halt alles reintue, was ich auch einer Vikarin und einem Vikar, also einer Auszubildenden sagen würde. Ja, und dann macht die Kollegin KI dann, was sie soll und schreibt einen ersten Entwurf. Und
mein Ziel
Im Idealfall. Also mein Ziel ist nicht, dass die KI jetzt das alles super schreibt, weil ich mache jetzt keine Master-Promptings bis zum Übermorgen, weil dann habe ich keinen Gewinn davon, sondern ich weiß ja, was ich will, das versuche ich deutlich zu sagen und dann nehme ich mir das, was da kommt und wenn ich 80% habe, dann reicht das ja schon, den Rest kann ich ja selber. Ja, das kann ich dann selber gut nachvollziehen.
Wie stellst du sicher, dass da die KI oder ChatGPT in dem Fall, wir hatten Andreas Loff, also Loffi hatten wir jetzt in einer Folge, der sagte, sagt nicht immer die KI, weil wir sollen ganz konkret über die Tools sprechen, hat er gesagt. Loffi, liebe Grüße, ich nehme das jetzt mal zu Herzen.
Kann ich auch nur teilen, die Haltung, völlig richtig.
Ja, genau, aber es ist so drin irgendwie. Ne? Naja, wie stellst du sicher, dass da Chatty oder das System, was du verwendest, nicht halluziniert. Wie ist das überhaupt möglich, Halluzination im Rahmen des Glaubens? Aber das ist, glaube ich, eine viel größere Frage. Aber wie stellst du das sicher, wenn du dann irgendwie möglicherweise falsche Psalme vorliest? Ja.
Genau, also das mache ich auch bei meinen Seminaren, wenn Kollegen mich fragen, wie ich das mache oder wie sie es selber machen können. Also ich bin ein großer Freund davon, dass man so promptet und so eingibt, dass man es selber gerne lesen möchte und vergleichen möchte. Das heißt, während ich das eintippe, überlege ich eigentlich schon, wie das Ergebnis aussehen wird, mehr oder weniger, und stelle alles sicher. Das heißt, ich gebe zum Beispiel den Bibeltext exakt ein. Auch wenn zum Beispiel Luther-Übersetzung höchstwahrscheinlich tausendfach im Sprachmodell drin ist, bin ich der Meinung, ich tippe das alles rein, kopiere das, es gibt ja Bible-Server und so weiter, kopiere ich alles ganz exakt rein. Und während er generiert, lasse ich mir schon mal überlegen, ich benutze da gerne diesen Canvas-Modus für, der ist ja hilfreich, wenn man so einen Umfang von so einer 10-minütigen Predigt hat, ist der echt Gold. Während er da schreibt, vergleiche ich das. Und dadurch, dass ich den Prompt halt relativ präzise schreibe und ich sage den Leuten immer, stellt euch vor, ein Konfirmand, eine Konfirmandin würde am Raum vorbeirennen und ihr müsstet denen noch irgendwas für die Kleingruppe mitgeben. Wenn die das verstehen, dann versteht das das Tool auch. da kann ich dann halt immer auch gleich abchecken. Das heißt, ich gehe dann hoch, scroll hoch oder habe da links die Spalte und check auch wirklich nach, stimmt der Psalm, stimmt die Predigtstelle, ist das, was ich vorhatte, wirklich umgesetzt worden? Gibt es Dinge, die ich nicht haben möchte? Und das kann ich halt ja sehen, weil ich als Theologe weiß, wie eine fertige Predigt aussieht. Also wenn ich das nicht wüsste, dann würde ich KI dafür auch nicht einsetzen. Aber dann hätten wir die Frage nicht. Also ich bin großer Freund davon, KI da einzusetzen, wo ich mich dann auch mit dem eigentlichen Handlungsfeld der Domäne dann gut auskenne. Und auf die Weise gucke ich dann halt durch und schaue, was passt.
Ist natürlich ein schönes Stichwort, menschliche Expertise und inwiefern menschliche Profession auch benötigt wird, um mit KI ne, oder mit entsprechenden Tools zu arbeiten. Wie ist das? Erlaubt dir das dein Chef? Also ich sag mal, dein weltlicher Chef und vielleicht auch der andere. ist das moralisch, ethisch, ist das okay, wenn man Predigten, Gottesdienste, möglicherweise auch so Trauerreden, schreibst du auch Trauerreden mit KI?
Durchaus auch. Aber es kommt immer darauf an, welches Element eines jeweiligen Gottesdienstes man einsetzt. Weil man denkt jetzt natürlich so von außen, naja, die Predigt, das ist jetzt einfach so die Rede, die wird gehalten, wie wenn der Bürgermeister, die Bürgermeisterin ein Grußwort redet. Letztlich ist eine Predigt auf der Kanzel auch erstmal nur ein Gebrauchstext. Weil jetzt theologisch, es gibt Menschen, die sagen, naja, in der Predigt wird der Geist Gottes und der wird auf die Menschen ausgegossen und dann hören die das und dann machen die das. Aber ich habe auch schon erfahren, dass ich für meine blauen Haare den Vorwurf bekommen habe, dass das schon reicht, dass Gottes Wort verwirrt wird. Also insofern, meine persönliche theologische Überzeugung ist, dass ich dem Geist Gottes in der Predigt im Weg stehen kann. Also wenn ich da völligen Mist abgebe, dass dann die Leute sagen, ich höre nicht mehr zu. Dann ist das vorbei. Aber ansonsten gehe ich davon aus, dass die Menschen, die in meinen Podcasts oder in der Kirchenbank sich das anhören, selber für sich merken, ob es ihrem Glauben entspricht. So, bevor ich überhaupt KI einsetze oder irgendwas anderes mache, ist das so erstmal meine Grundhaltung. Und in dem Moment, wo mir die KI hilft, meine Gedanken und mein Willen und das, was ich ja wirklich sagen möchte, zum Beispiel in Struktur zu fassen, dann tut das Tool ja, was ich möchte. Ja, das ist sozusagen einfach so ein bisschen wie früher die Rechtschreib- und Grammatikprüfungen, ist das quasi Sätze ausformulieren on Steroids. Und ich entscheide ja immer noch, welche Sätze sinnvoll sind. Also allein diese ganzen kontrastiven Negationen, die KI dann einbaut. Es ist nicht nur eine schöne Sache, sondern auch eine unglaublich wichtige Sache für den Glauben. Sowas streiche ich natürlich ersatzlos, weil ich sage, das möchte ich selber nicht sagen. Das möchte ich nicht auf der Kanzel sagen. Und das würde ich als Predigthörer auch nicht hören wollen. Das heißt also, die Nachbearbeitungsschiene ist relativ viel bei mir. Aber trotzdem kann ich da einige Stunden mit sparen, weil mein persönlicher Painpoint, sage ich jetzt ganz offen, ist manchmal dieses Ausformulieren. Weil ich mir denke, ich weiß doch, worum es geht. Liebe Gemeinde, hier sind die 7 wichtigsten Stichpunkte. Hier ist der Predigttext. Viel Spaß nächste Woche. In der evangelisch-lutherischen Predigtkultur kommt das nicht so gut an. Man erwartet dann 10 Minuten von mir auf der Kanzel. Und dann ist es natürlich total gut, wenn man dann so ein bisschen sprachliche Vorschläge bekommt und dann einfach mal sagen kann, hier, ach, das ist ja ein schönes Bild. Ach, da das mit dem Fahrrad, das kann man ja mal einbauen. So Metaphern. Oder einfach zu sagen, ach, guck mal, ich habe mir so viel vorgenommen, ich will das alles erzählen und dann einfach mal so ein Mockup zu kriegen von der Predigt und zu merken so, na, nee, also das möchte ich jetzt so nicht machen, ist ja schon eine Klärung. Also das ist eigentlich ganz gut und gerade dann, wenn man regelmäßig so Gebrauchstexte schreibt, ist das ganz gut. Und was schön ist, bei den anderen Teilen, bei den Gebeten zum Beispiel, kann ich dann ja zum Beispiel mein fertiges Predigtergebnis auch geben und sagen, kannst du hierfür eine Fürbitte formulieren Und dann sage ich einfach, ich schreibe eine Fürbitte zu der folgenden Predigt, ich brauche das für zwei Sprecher und so weiter. Und dann kann ich gucken, weil das ist letztlich auch erstmal eine logische Geschichte. Man geht seine Predigt durch, hat seine Themen, man schlägt vielleicht, Karl Barth hat früher mal gesagt, man schlägt dafür die Tageszeitung auf für die Fürbitten. Das kann man natürlich mit ChatGPT theoretisch auch mal ausprobieren und sagen, okay, geh doch mal bitte in die Internetsuche, mach doch bitte auch hier mal die aktuellen Tagesereignisse mit rein, passend zu der Predigt. Mhm. Also das sind so Assoziationsprozesse, die ich natürlich auch selber machen kann und natürlich auch tue. Aber ich finde es natürlich schon interessant, auch mal so einen anderen Impuls zu bekommen. Also eine Art negatives Bias, weil ich gucke natürlich auch immer mit meiner Brille ins Internet und von der KI auch mal was vorgeschlagen zu bekommen, also von dem Tool vorgeschlagen zu bekommen, was irgendwie ja mal was anderes ist, ist ja auch Horizont erweitern.
Und wie sieht dein Dienstherr das? Wir hatten in der ersten Folge, Kollegin KI, hatten wir Yasemin da. Yasemin berät ja auch den öffentlichen Dienst und hatte auch erzählt, dass es so diverse KI-Projekte gibt, die laufen und dass da durchaus auch Bewegung reinkommt. Aber es ist am Ende natürlich die Verwaltung, die da jetzt, sage ich mal, nicht so risikobereit ist, würde ich es vielleicht einfach mal zusammenfassen. Wie möglicherweise die freie Wirtschaft. Wie ist das bei dir? Ich meine, du gibst ja auch Workshops, ja, du bringst anderen Menschen auch KI bei und wie sie KI einsetzen können. Inwiefern gibt es da eine Absprache mit deinem weltlichen Vorgesetzten und wie das, wie wird das im Grunde aufgenommen? Wie hat das überhaupt angefangen? Wie hast du das durchbekommen? Hast du eine Pro-Lizenz für ChatGPT jetzt auch bekommen?
Bei der Predigt sind wir natürlich der freien Wortverkündigung offen. Das heißt, es gibt ja auch genug Leute, die ohne KI in der Lage sind, ziemlich viel Scheiß ins Internet zu rotzen. Auf der Kanzel. Gibt ja so homophobe Kollegen. Keine Grüße gehen raus. Ja. Das heißt, also grundsätzlich das, was ich auf der Kanzel habe, muss ich erstmal von mir, meinem Gewissen und vom Herrn verantworten. Vom Richterstuhl Christi, wie man das so schön sagt. Ja. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist, als ich damals meine Stelle angetreten habe, hatte mein damaliger Kreispfarrer Bertram Althausen gesagt, du weißt am besten, was du für deine Stelle brauchst, beschreib sie selbst. Das ist natürlich wunderbar, so ein Freibcheck zu sagen, was man macht. Und als es dann darum ging, das Thema KI zu erforschen, war erstmal keine Ablehnung, es war große Neugier, war so nach dem Motto, guck dir das mal an, das können wir gut brauchen. Und als es dann um die Fortbildungen ging, die dann angefragt wurden, also man muss dazu sagen, ich mache keine Werbung wirklich für meine Arbeit. Die Leute kommen über persönliche Empfehlungen, vielleicht natürlich jetzt auch mittlerweile über bestimmte Presse- oder Öffentlichkeitsarbeit, jetzt wie dieses hier. Aber da wurde dann gesagt, okay, dein Fokus liegt im Kirchenkreis für die 20 Gemeinden, die wir hier in der Region zwischen Oldenburg und Bremen haben. Und da schlägt auch mein persönliches Herz weiterhin sehr für. Aber gleichzeitig ist halt so, wenn ich freie Ressourcen habe, bevor ich dafür Bleistifte anspitze, kann ich dann halt auch andere Landeskirchen, andere Kirchenkreise, verschiedene Gruppen unterstützen und damit Wissen weitergeben. Weil für die Oldenburgische Kirche bin ich dann ja auch eine Art Visitenkarte. Also innerhalb der Kirchen, aber natürlich auch nach außen. Deswegen wird das, glaube ich, gern gesehen. Und ja, wenn sie jetzt mir sagen würden, darf ich nicht mehr, dann lasse ich es halt.
Du gehst ja auch transparent damit um, wer dir in Social Media folgt, weiß das, dass du da natürlich am Ball bleibst. Man kriegt immer coole AI-News auch von dir. Ich folg dir gern und quatsch auch gern mit dir. Wie transparent gehst du damit in den Predigten um? Sagst du da am Ende von der Kanzel auch, diese Predigt wurde übrigens erstellt mit KI oder möglicherweise bei der Grabrede oder so. Ich glaube, das würde doch für Verwirrung sorgen, oder? Ja. Also wie geht man damit um?
Ja, ich bin ja jemand, der gerne sich das ganze System anguckt. Ne? Also wir haben zum Beispiel in Kirche das Problem, dass Ideenplagiat sehr gewollt ist, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Das heißt, Kollegen klauen sich gegenseitig die Ideen für Predigten oder Projekte und keiner redet darüber, woher er oder sie das hat. Und das finde ich persönlich erstmal anstößig. So, das sage ich jetzt mal ganz bewusst. Das heißt, wir haben keine etablierte Struktur. Das heißt, jemand, der unsere Produkte in Anführungszeichen wahrnimmt, geht erstmal davon aus, dass wir das sind. Und es wird nicht thematisiert. Egal wie. Und das habe ich zum Beispiel in der Situation so, dass ich auf der Kanzel das nicht machen könnte, weil es würde die Leute völlig rausschmeißen, wenn ich sage, ich lese jetzt die Lesepredigt aus dem Buch XY. Das ist bei unseren PredigtlektorInnen zum Beispiel die Laien, die dann lesen dürfen in der Predigt. Ja. Die müssten das ja sonst auch immer sagen. Ich mache das so, wenn die Leute an der dann an der Tür sind und sagen, Herr Matsch-Grunau, das hat mir aber sehr gefallen, das war doch total schön, dass ich dann transparent mache, wie ich da hingekommen bin. Also ich habe zum Beispiel ein Podcast-Projekt mit einem Kollegen hier aus Stur, das heißt, mit dem wechsle ich mich ab und wenn er die Predigt für den Podcast gemacht hat, dann ist das auch die Predigt auf der Kanzel. Die passe ich natürlich ein bisschen noch an, wenn es dich vielleicht irgendwas ergibt, aber in der Regel ist es ja zu einem festen Text, nach dem Rhythmus. Und dann sind die Leute happy. Und wenn die dann sagen, boah, toll, dann sage ich, Ja, das hat mein Kollege Robert Vetter aus Stur geschrieben. Wir sind hier im selben Entwicklungsraum und wir machen zusammen das Projekt und sind die Leute eher sogar beeindruckt davon, dass wir halt strukturiert arbeiten. Und beim Thema KI ist das dann ähnlich, dass ich sage, ja, natürlich, ich habe mich da unterstützen lassen. Die Ideen sind schon meine, das Predigtziel ist meins und dann kann ich halt auch sehr transparent auflisten. Aber ich habe die Wahrnehmung gemacht, dass das Leute ehrlich gesagt gar nicht so sehr interessiert, wie sie es eigentlich müsste. Wo ich mir dann auch ein bisschen Sorgen mache für die Medienkompetenz. Ihr habt das ja sicher auch schon in den anderen Folgen öfter gehabt. Wie geht man mit Ergebnissen um? KI-Kennzeichnung, ja, nein. Also da ist auf jeden Fall, ja. Aber schön, weil man das Schöne dabei ist, wenn man sich das transparent hält, man weiß halt, wo man welche Idee her hat, wo man was hat. Und dann muss man eigentlich auch diesen Maßstab sollte man eigentlich auch an andere Predigten anlegen. Dass man sagt, ich habe aus dem Buch das, ich habe die Idee von dem Kollegen. Also das ist so das, was ich dann zurückspiegel. Weil KI uns die Chance bietet, halt in verschiedene Richtungen nachzudenken.
Ja, klar. Wir sind jetzt viel bei textbasierten Modellen, ne? Also klar, auch Buchreligionen sind in der Regel voll mit Texten und deshalb bieten sich Large Language Models an, beziehungsweise generative KI generell, um da im Grunde Sachen rauszuziehen, für Predigten vorzubereiten und so weiter. Jetzt gibt es ja noch andere Anwendungen und ich habe mal so ein Beispiel mitgebracht, weil ich weiß, also du bist natürlich irgendwie ein Experte für irgendwie Ethik und Moral. Ich meine, das ist ja, glaube ich, irgendwie so ein bisschen Berufsbezeichnung. Und es gibt jetzt, im letzten Jahr gab es diesen Film Eternal You, ja, von Moritz Riesenig und Hans Block, die viel auch über KI machen. Die haben noch anderen Film über KI gemacht, über diese ClickworkerInnen. Und jetzt Eternal You war letztes Jahr ein ganz schöner Erfolg, sage ich mal, wurde viel diskutiert. Da ging es so ein bisschen um die digitale Unsterblichkeit. Denn so Large Language Models nutzen, um Predigten vorzubereiten, ist das eine. Aber es gibt ja nun durchaus gerade im ostasiatischen Raum, ist es so relativ verbreitet, gibt es Startups. Ich sag mal, erklär's mal so ganz salopp. Wenn irgendwie ein Familienangehöriger stirbt, dann kann man da Sprachnachrichten, Fotos, Videos, Texte, die Person geschrieben hat, Tagebücher und so weiter hinschicken. Und dann wird da ein digitales KI-Abbild von einer Person erstellt und dann kann man danach mit dieser verstorbenen Person zoomen, texten, vielleicht telefonieren, wenn man sogar die Stimme dann geklont hat. Was für eine Rolle spielt das ganze Thema ewiges Leben mit KI und wie stehst du zu solchen Projekten und Ansätzen?
Also ich glaube, man sollte erstmal die Intention der Menschen, die das wahrnehmen, also die da ihre Sachen hinschicken, erstmal ernst nehmen. Weil das ist natürlich ein Trauerprozess. Man hat diesen Menschen vielleicht ganz überraschend verloren, man hat vielleicht keine Chance mehr gehabt, Tschüss zu sagen. Es gibt ja dieses eine kleine Video von, was man da ja gemacht hat, wo so eine Frau ihre Tochter noch zum Geburtstag begleitet, weil sie irgendwie nicht dabei sein konnte. Das ist sehr berührend. Also da geht einem schon das runter. Mhm. Aber man sieht halt genauso dann, wo sie diese VR-Brille auf hat, wie sie ins Leere greift. Also wie sie das Kind versucht dann zu berühren und natürlich irgendwann sich dann auch denkt, so ich bin jetzt gerade wirklich in dieser VR-Welt mit dem Kind und ich muss dann an der Stelle mich fragen, ob das gut ist für den Trauerprozess, dass man, also ein bisschen nach dem alten Fritz Hunde wollt ihr ewig leben, frage ich mich das jetzt, Scherz beiseite, schon sehr deutlich, ob es Menschen gut tut, wenn sie den Verstorbenen nonstop verfügbar haben.
Denn es gibt Studien dazu und das letzte, was ich gelesen hatte, ist, dass tatsächlich genau dieser Punkt auch kritisch gesehen wird. Da gibt es auf jeden Fall so ein paar Sachen auch gerade in der westlichen Welt, die so ein bisschen darauf eingehen und sagen, ja, das ist ganz klar Unterstützung des Trauerprozesses und da gibt es durchaus Studien, die sagen, nee, Moment, eigentlich hilft das nicht wirklich. Genau. Ja, weil, also es gibt auf jeden Fall Kritik daran. Jetzt ist aber die Sache, dass es natürlich nicht nur zum Trauerprozess gilt und das ist ja eine Frage, die ich mir immer stelle, wenn wir beispielsweise von unserer Ethik in unserer christlichen Demokratie, christlich geprägten westlichen Welt, auf andere schließen und sagen, das hat im Grunde den kompletten Anspruch weltweit. Es gibt solche Debatten gibt es immer wieder, wenn wir beispielsweise über europäische KI sprechen, dass wir sagen, Unternehmen, die, sag ich mal, aus dem Ausland kommen, mit Europa zusammenarbeiten wollen, die müssen sich an unsere Werte halten hier mit unserer KI und gewisse Dinge sind einfach verwerflich, ja. Jetzt gibt's aber dann durchaus andere Kulturen, wenn ich so ein bisschen an Konfuzianische denke, gerade in Ostasien, wo das eigentlich ganz normal ist, mit verstorbenen Ahnen zu sprechen und wirklich, wo man die Teil ihres Lebens hat, dass das ein ganz anderer Bewältigungsprozess ist oder ein Umgang mit Verstorbenen, vor allem mit verstorbenen Familienangehörigen, Wie ist das? Sollten wir wirklich irgendwie sagen, wir nehmen uns das Recht raus und sagen, nee, das ist nicht okay, das dürfen wir nicht machen? Oder sollten wir nicht sagen, KI ist eigentlich für alle Glaubensreligionen da, für alle Glaubensgemeinschaften, für alle Kulturen und jeder soll KI so nutzen, wie es im Grunde in der eigenen Kultur vorgesehen ist?
Also ich würde dir dazu stimmen, also gerade jetzt, ich denke zum Beispiel so an japanische Strukturen, Shinto-Glauben auch oder buddhistische, ne, Strukturen. Also wenn man das aus der Perspektive betrachtet, ist das ein etwas gesünderer Umgang. Also ich kann mir im westlichen Feld es eher weniger vorstellen. Mhm. Dann nehmen wir mal an, so ein Unternehmen geht pleite, geht insolvent. Da hat es ja letztens auch einen Fall gegeben, da hatte sich jemand vor 2 oder 3 Jahren irgendwie gerade eine virtuelle Frau genommen, hat die auch geheiratet und alles Mögliche und dann ist diese Firma insolvent gegangen und damit ist quasi dieser Mensch, wie man es betrachtet, zum Witwer geworden. Mhm. So, das heißt, für ihn ist ja die Welt zusammengebrochen, weil seine lebende KI-Ehefrau dann auf einmal nicht mehr verfügbar war, als Server ausgeschaltet waren und so weiter. Das heißt, das ist so ein Aspekt, den man natürlich dann je nach Kultur vielleicht anders identifiziert. Wenn man diesen Tempel, es gibt ja diese kleinen Schreine, die in den Häusern zum Beispiel stehen, wo die Leute eine Kerze anzünden, das Fenster, also so ein Bild haben, vielleicht auch die Urne da stehen haben. Also ich glaube, wenn das in so einer Kultur ist, dass man da nochmal interaktiv mit jemandem arbeitet, wo man vielleicht sowieso das Gefühl hat, ich rede jetzt gerade mit meiner Angehörigen, weil die kommt da hinten um die Ecke. Ich glaube, das kann dann definitiv, also aus der Richtung, so ne, wie du es beschrieben hast, die Menschen definitiv besser abholen. Hier im westlichen Kontext würde ich sagen, wir rennen allgemein, unabhängig, ob wir es mit KI-Technologie oder gar nicht machen, wir rennen dem Tod weg. Also ich habe das ganz oft bei Trauergesprächen, dass ich Menschen treffe, die dann ganz bestürzt sind. Weil jetzt auf einmal doch der Punkt ist, wo sie sich mit dem Leben oder mit dem Sterben beschäftigen müssen. Manchmal ist es erleichternd, wenn man zum Beispiel eine demenzielle Erkrankung hatte, wo man 7 Jahre den Sterbeprozess begleitet hat, dann sind die Leute meistens sehr gefasst, so nehme ich sie wahr. Was schwierig ist, ist, wenn zum Beispiel jemand spontan stirbt durch einen Autounfall oder durch ein Verbrechen. Das heißt, dann ist ja auf einmal so plopp. Dann ist auf einmal ein ganz großer Riss. Und da frage ich mich manchmal, neben diesen doch sehr krassen Situationen, ob es nicht manchmal uns als Gesellschaft im Westen sehr gut täte, sich mit dem Tod und dem Sterben und der Trauer mehr zu beschäftigen. Also deswegen würde ich es sehr begrüßen, wenn diese KI-Angebote dazu führen würden, dass wir uns auch unabhängig von KI mehr damit beschäftigen, was jetzt eigentlich so unser Andenken ist, wie unsere Angehörigen gestützt sind, weil wenn du überlegst, wie viele Fragen du so beantworten musst, dieses Jahr ist mein Vater gestorben, ich wusste beruflich, was da alles kommt, aber du kriegst so viele Fragen gestellt, soll es eine Sarg, soll es eine Urne, soll das, soll dies, soll das. Und damit machst du dir normalerweise im Alltag keine Gedanken, obwohl du so etwas theoretisch vorbereiten könntest. Also das ist, glaube ich, kein Zufall, dass die Römer damals immer von Memento Mori geredet haben. Ne? Bedenke, dass du sterben kannst. Bedenke, du könntest beim nächsten Feldzug oder auf dem Feld, keine Ahnung. Ne? Und ja, ich glaube, dass das uns komplett verloren gegangen ist in der westlichen Welt, in manchen Bereichen. Und deswegen kommt natürlich jetzt auf einmal dieser Punkt, ja, was ich im Leben nicht geschafft habe, das kann ich im Digital Afterlife nachholen. Ja. Also das kann sein, dass das eine Incentive für manche Menschen ist, das zu machen. Und ich würde das jetzt nicht verurteilen wollen, im Gegenteil. Ich würde nur sagen, ist es gesund, wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann auf einmal sozusagen den kalten Entzug zu bekommen, wenn es nicht mehr funktioniert? Oder wenn diese Person auf einmal etwas erzählt, was sie zu Lebzeiten nie gesagt hätte. Ich habe mich auch mit Chatbots beschäftigt in meiner Arbeit und habe versucht, was da so in die Richtung zu machen. Also nicht Digital Afterlife, sondern eine fiktive Figur. Und habe gemerkt, wie schwer es ist, dass ein KI-Tool wirklich den Ton trifft. Es reicht doch nicht, dass du einfach alle Texte und Sprachnachrichten transkribiert irgendwie in das Sprachmodell pumpst oder als RAG anbietest, sondern du brauchst ja wirklich das. Und wenn dann irgendwann sozusagen dieser Schleier abfällt und man irgendwann merkt, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Ich glaube, jetzt eine westliche Perspektive, ne? Da könnte ich mir vorstellen, dass das manche Leute doch ganz schön schocken könnte. Und das ist die Frage, ob das wirklich kommuniziert wird von den Unternehmen.
Düstere Folge auf jeden Fall, aber es ist, ich glaube, wichtig, dass wir, es ist natürlich jetzt für dich Alltag, ja, für unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich weniger, aber ich danke dir auf jeden Fall die Insights dahingehend. Wo kann denn KI konkret helfen beim Trauerprozess? Oder sagst du, das ist auch was komplett Menschliches nach meiner Erfahrung, da kann KI nicht helfen?
Ich glaube, da muss man immer, es ist, wie Yasemin auch schon sagte, it depends. Ich glaube, aus der Perspektive von uns als Kirche, nehme ich jetzt mal ein, kann KI, glaube ich, nicht so sonderlich viel helfen. Also wir hatten das letzte Woche, war ich im Pastoralkolleg mit Achim Blackstein, einem ausgebildeten Seelsorger, der sich auch da in dem Bereich sehr in die Expertise gegangen ist. Die benutzen das in der Chatseelsorge zum Training. hat er mir erzählt. Das fand ich ganz spannend. Das heißt also, ausgebildete SeelsorgerInnen, auch Ehrenamtliche, machen KI mal zum Sparringpartner für KI-Seelsorge. Das fand ich spannend. Also könnt ihr mal zu Hause ausprobieren, einfach mal die KI zu bitten, dass sie diejenige ist, die das Problem hat. Und ihr müsst darauf Antworten finden. Also nicht, wie man es typischerweise benutzt und sagt so, ich habe ein Problem, weil das ist ja das ich habe ein Problem, ich mache mein Chatprogramm auf, ich tippe das da ein, bevor ich irgendwas Schlimmes tue. Also da sehe ich KI jetzt nicht als optimales Mittel, aber es ist immer besser, als wenn die Menschen niemanden zum Reden haben.
Finde ich spannend, dass du den Case bringst, weil das ist tatsächlich ein Case, der auch in der Wirtschaft immer wieder mir begegnet, okay, der hier auch in dem Podcast schon mal erwähnt wurde in der Folge mit Ivan von Rossmann, der sagte, wir bauen auch Buyer-Personas nach, ne, oder Marketing-Personas, die dann im Grunde bei Pitches zuhören oder denen wir eben ein bisschen Fragen stellen können und die dann so reagieren wie eine Person, mit der man im Grunde spricht. Aber eben nicht so, dass man sagt, okay, wir wollen ein konkretes Problem mit KI lösen, sondern wir nutzen KI als Sparringspartner und lassen uns mal Fragen stellen, mit denen wir uns befassen müssen, auf die wir vorher vielleicht gar nicht gekommen wären. Deshalb spannend, dass da so eine Überschneidung ist in den Use Cases, finde ich, weil du das natürlich nicht im wirtschaftlichen Sinne machst, sondern im kirchlichen. Ja.
Das ist sehr selbstentlarvend. Also ich habe das letzte Woche auch das erste Mal ausprobiert, weil ich bei dem Thema Seelsorge bisher mal gesagt habe, man sollte sich damit ja auch gut auskennen. Ich meine, ich kenne mich auch aus, aber ich bin ein Gebrauchspraktiker. Ja, also jemand wie Achim Blackstein, der da wirklich sich ja seit vielen Jahren auch intensiv mit beschäftigt, der kann ja auch sofort identifizieren und sagen, ja, das ist jetzt die Seelsorgetechnik nach X, die KI da jetzt verwendet. Ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, mir fiel es teilweise schwer, aufgrund vielleicht auch der Fragestellung, die KI gebaut hat, das zu antworten. Weil das ist so ein Themenbereich, der auch den Kolleginnen in der Social Media, diesen sogenannten Sinfluencern begegnet. Du bist bei Instagram und auf einmal slidet dir jemand in die DMs und stellt dir voll die krasse Frage. Und dann hast du natürlich eine ganz andere Situation, wenn du mit diesem Menschen, Mensch zu Mensch, redest, wenn es eine chatbasierte Kommunikation ist. Weil typischerweise, wenn man jetzt hier zusammensitzt oder hier auch im Videocall, da kann man auch mal schweigen, da kann man viel mit dem Gesicht machen, da kann man viel auch mit nicken oder kann man zum Beispiel durchaus zeigen, dass man da ist. Ja. Das kannst du bei Chat-Seelsorge an sich nicht so leicht. Klar, du hast die Pause, du siehst vielleicht, dass jemand schreibt, aber du kannst ja diese vielen Nuancen nicht hören. In welcher Tonlage sagt das jetzt jemand? Und dann noch andere Geräusche, ist da ein Zögern? Das kannst du alles nicht sehen. Das heißt, das macht die Kommunikation mit der Chat-Seelsorge sehr anspruchsvoll. Und als mir dann die KI, ich habe erstmal die GPT-5.1 Thinking angehabt, da hat das Ding auf einmal solche Texte geschrieben. Das waren, weiß ich nicht, 15 Absätze mit 3 Bullet Points. Und als mir dann die KI am Ende noch irgendwelche Antwortvorschläge machte, so zu, wie zu Bing-Zeiten, da habe ich dann gemerkt, okay, das funktioniert nicht, das Experiment, das würde niemand im Realitas machen. Also es gibt reflektierte Menschen, mit denen man ins Gespräch kommt, das ist immer sehr bereichernd, aber diese Leute würden das nicht nutzen und die würden so auch nicht dir begegnen. Und dann habe ich einfach das Modell runtergefahren, habe Instant verwendet, dann wurden die Fragen schon ein bisschen, sag ich mal, realistischer. Und da habe ich dann aber auch gemerkt, für mich war das sofort klar, ich muss mich da weiter fortbilden. Gerade wenn viele solche Fragen kommen, unabhängig von KI, möchte man ja auch darauf reagieren können. Also das war zum Beispiel für mich ein sehr erhellendes Learning, einfach zu merken so, wenn ich jetzt hier schon bei der KI so ein bisschen nachdenken muss. Und das Problem ist natürlich auch, man weiß ja, auf der anderen Seite sitzt eine KI, da redest du anders, als wenn du einfach zaghaft fragst, du, wie geht's dir jetzt eigentlich gerade, Max, erzähl mal mehr. Ja. Da kann man doch mal, also das war sehr spannend, also dieses Experiment umzudrehen. Also insofern, dafür kann KI sicherlich hilfreich sein, zumal man dort ja auch nichts preisgibt.
Ganz kurz, in der Kommunikationswissenschaft ist das ja im Grunde, ich glaube, die Annahme, ich habe ja mal vor Ewigkeiten Soziologie studiert, die Annahme ist ja, dass allein menschliche Kommunikation extrem unwahrscheinlich ist, dass die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger genau so transportiert wird, wie die Intention eigentlich ursprünglich gewesen ist. Das ist eigentlich nahezu unmöglich und deshalb gibt es ja durchaus Mechanismen, wie man Kommunikation sicherstellt, Gestik, Mimik, Betonung und so weiter und so fort. Und überall, wo Technologie geschaltet wird, also wenn wir telefonieren, wenn wir chatten und so weiter, dann fallen ganz viele dieser Mechanismen ja schon per se raus. Also du kannst gewisse Dinge nicht machen. So wurden dann irgendwann, zumindest soweit die Theorie, auch Emojis oder Smileys, Smileys erfunden, um im Grunde den Wegfall von nonverbaler Kommunikation wiederherzustellen, und in gewisser Weise dann im Grunde damit zu kommunizieren. Mittlerweile gibt es zahlreiche andere Kommunikationsmöglichkeiten. Es gibt GIFs, also du kannst im Grunde kleine Bewegbilder schicken und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die menschliche Kommunikation imitieren sollen. Und ich glaube, das stellt in der Kommunikationswissenschaft oder aus kommunikationswissenschaftlichen Perspektiven KI auch nochmal vor eine ganz andere Herausforderung, ne? Weil das im Grunde ja noch weniger kontrollierbar ist, was da am Ende rauskommt und wie eine KI auf etwas reagiert. Und du sagtest jetzt schon, ja, es gibt möglicherweise, also es gibt verschiedene Anknüpfungspunkte an Seelsorge. Ja, das war mir nicht bewusst, dass es da verschiedene Theorien gibt. Also so tief bin ich nicht in dem Thema drin. Mhm. Und ja, na klar, die KI oder eine KI könnte das theoretisch versuchen zu adaptieren oder sich daran langzuhangeln. Das heißt, so ein Chatbot könnte ja grundsätzlich sowas wie Seelsorge machen. Aber was spielt der Mensch dann noch für eine Rolle?
Ein Running Gag bei uns in der Branche ist, wenn man sagt, das ist bestimmt schwer für dich. Mhm. Ja, das ist so das, was man so sagen würde, das würde man niemals machen. Das ist die Killer Phrase, das würde man niemals sagen. Also okay. Bitte, liebe KollegInnen da draußen, niemals sagen, ist keine gute Idee. Das könnte die Maschine. Es gab letztes, ich glaube 2023 hatte MDR so eine ganz tolle Doku gemacht, so ein kleines Experiment. Sie haben einen Pastor, eine Therapeutin und eine beste Freundin, eine Influencerin gebeten, so drei Bot-Personas zu programmieren. Und das hat noch mit ChatGPT 3.5 höchstwahrscheinlich, also sehr holzschnittartig. Und dann haben sie halt exemplarisch drei Personen, also ein Pärchen war dabei, gefragt, ne, und mach doch mal. Und interessanterweise war die Akzeptanz das relevante Kriterium. Also wenn zum Beispiel die ältere Dame sagt, dass dieser KI-Pastor genauso redet, wie sie es erwartet, also zum Beispiel ein Bibelzitat raushaut oder irgendwie ein verunfalltes Fußballspielbeispiel als Metapher verwendet, sie sich aber angenommen fühlt, empathisch gehört fühlt, ist diese Kommunikation ja erfolgreich abgeschlossen. Da sind wir natürlich als PastorInnen, wir haben uns den Film letzte Woche angeschaut, natürlich erstmal sehr erschreckt. Wir sagen, okay, wenn die KI so redet, wie wir typischerweise erwartet werden, es geht jetzt hier ums Klischee.
Dann werdet ihr dann wegrationalisiert.
Das ist für mich die operative, also mein operativer Appell an Kirchenleitungen und allen Möglichen ist, wir dürfen nicht so reden, wie die KI uns im Klischee arbeitet. Wir können nicht so machen wie immer. Bei uns ist so eine Hammerphrase immer, ja, das haben wir ja schon immer so gemacht. Ja, dann werden wir ersetzt. Weil das ist das Muster, auf dem die KI trainiert ist. Ja, wir sind gezwungen als Kirche uns immer wieder neu, und das ist in der Geschichte auch passiert, immer wieder neue Worte zu finden, neuen Ausdruck zu bringen. Also irgendwie zu verharren und zu sagen, wir bleiben jetzt hier sitzen und wir reden wie immer, wir nutzen dieselben Gesprächsimpulse wie immer. Das sorgt dafür, dass Menschen sagen, ja, so ist Kirche halt. Ich finde zum Beispiel bei dem Predigtthema auch das ganz spannend, wenn man in der Öffentlichkeit das so hört. Es gibt ja auch ganz viele Podcasts, auch mittlerweile, ich glaube, der Deutschlandfunk hat das Anfang Ostern oder so eine Osterfolge gemacht und dann die beiden Journalistinnen das einfach mal ausprobiert, selber eine KI-Predigt zu schreiben. Ohne die Vorbildung dazu. Also das ist kein Angriff. Ich fand das sehr spannend, weil sie sagten, das ist ja das, was ich kenne. Das ist ja total super. Dann können die ja die Pastoren hier einstampfen. Und jede Pastorin, die das gehört, der sagt, Moment mal, aber das, was da rauskommt, das ist doch Schlotze. Das funktioniert doch so nicht. Da würde doch niemand von uns mit der Redeerfahrung auf der Kanzel machen. Das Problem ist nur, und das ist bei der Seelsorge und den Menschen, die da draußen sind, unseren Gemeindemitgliedern oder anderen Leuten das Problem, sobald ein Mensch sagt, ich habe ein Problem und ich nutze KI als Beratung, Therapie ist es in der Regel nicht, dann, und das, was diese Maschine mir da anbietet an Text, das hat Recht, dann hat es Recht. Das ist dann die Frage, wie kommen wir als Kirche da wieder rein? Und ein Freund von mir hat dann zum Beispiel mal den Vorschlag gemacht, vielleicht sollten wir es gar nicht über KI versuchen, sondern einfach eine Medienkampagne. Das weißt du, wie früher bei Fielmann. Ja, dass man wirklich hat, ein Pastor und eine Pastorin in der Tageszeitung, großes Bild und drunter nur noch der Satz, da wissen sie, mit wem sie reden. Dass man wirklich, also wirklich den Markenkern wieder wird.
Schöner, schöner Pitch. Ne? Ja, wenn irgendeine Werbeagentur gerade zuhört.
Also Copyright Ben Witthoff, das gebe ich an Ben Witthoff weiter, aber grundsätzlich das ist die Frage, also ich mache das ja nicht einfach nur zum Dingsen, sondern die Frage ist halt, wofür braucht es Kirche dann noch, ne? Wenn die KI das alles ausspuckt, wie die Leute haben wollen?
Du, das ist aber eine Frage und das finde ich spannend in unserem Gespräch, die man auch auf die Kreativwirtschaft beziehen kann oder nicht. Ja, wozu braucht es noch DesignerInnen oder TexterInnen? Weil die KI kann das ja im Grunde, oder die KI, ja, eine KI oder die Technologie, sage ich mal, die kann das ja im Grunde auch. Und ich glaube, genau das, was du gesagt hast, wir müssen uns selbst erfinden. Und ich glaube, wir müssen gar nicht, wir machen das automatisch. Denn KI kann ja nur das wiedergeben, was sie im Grunde von uns schon gelernt hat. Genau. Neue Entdeckungen zu machen, neue Kultur zu schaffen, neue Predigten zu schreiben oder eben neue Grafiken zu entwickeln, neue Kunstformen, neue Musik und so weiter. Das kriegt die KI nicht hin. Sie kann nur adaptieren und aus bestehenden Sachen neues Formen, was menschliche Kreativität und Neuschöpfung im Menschlichen angeht. Ich glaube, genau das ist so ein bisschen dieser Punkt, den du ansprichst, ja. Also, wie kann man sich selbst vor der Wegrationalisierung durch KI retten, indem man, glaube ich, Mensch bleibt und indem man im Grunde seiner Kreativität, Neugier nachgeht und neue Sachen macht und eben nicht nach Schema F einfach das abarbeitet, was ohnehin möglicherweise die KI automatisiert kann. Finde ich einen krassen Gedanken. Mhm. Eine letzte Frage, Christoph. Wie siehst du das in der Zukunft? Wird KI in der Kirche generell eine größere Rolle einnehmen? Wir wissen, dass der Papst, glaube ich, mit ChatGPT experimentiert hat. Ja, also die Kollegen der RK sind auch irgendwie gerade so dabei. Glaubst du, dass wir in Zukunft mehr KI-Predigten haben werden, dass wir vielleicht auch hier gewisse Dinge individualisieren können, Predigten auf eine Person selbst zugeschnitten hören, all diese Sachen, die sonst uns auch in der Kreativwirtschaft erwarten? Oder glaubst du, das wird nicht passieren? Kirche war eigentlich noch nie wirklich gut in Sachen Modernisierung. Also seit Luther ist da jetzt nicht großartig was passiert. Wie stehst du dazu und wo siehst du die Zukunft von KI und Kirche?
Also ich nehme wahr, dass das Thema auf jeden Fall mit sehr hohem Interesse wahrgenommen wird. Also ich werde deutschlandweit angefragt, ohne dass ich Werbung mache dafür. Das bedeutet, also das Thema treibt jetzt ganz viele Landeskirchen um. Das ist also auf jeden Fall präsent. Ich glaube, im Gegensatz zum Internet, was für manche von uns, glaube ich, immer noch Neuland ist, hat man bei künstlicher Intelligenz einfach gemerkt, da ist Konkurrenz da, die da ist. Also entweder als Konkurrenz, als Hilfsmittel, als Heilsmittel, als Messias. Also so nach dem Motto, wir haben in der Verwaltung so viele Dinge zu tun, könnte KI nicht uns bei den Bilanzen helfen? Das sind also, da bin ich jetzt kein Experte für, aber grundsätzlich, da sage ich dann, da müssen wir Leute alle mitnehmen und einbauen und Stakeholder etc. Eigenes Thema. Ich glaube nicht, dass es zu Privatpredigten kommt. Also das kann man ja als Pastor immer machen. Jede Traueransprache ist eigentlich eine Privatansprache. Weil du vorhin die Frage hattest, also ich benutze dann zum Beispiel nicht die Daten der Leute, sondern den theologischen Part. Wenn ich zum Beispiel ein Lied von dem bekomme, dann sage ich, okay, ich habe den Bibeltext und das Lied und dann kommt die Dialogsache dazu. Also das heißt, es ist die Frage, ob KI für Kirche eine Bedrohung oder eine Chance sein kann, hängt sehr viel davon ab, wie Kirche in die Zukunft gehen möchte. Aber wir haben als Kirche grundsätzlich einen Relevanzverlust ohne Ende. Ich habe heute letztens gelesen, wir haben noch ein paar mehr Mitglieder als IKEA. Das ist sehr beruhigend. aber ich glaube, Kirche könnte sich von KI und den Querschnittfragen, die damit gestellt werden, eine Profilschärfung verkaufen. Das heißt, unabhängig davon, ob wir in der Kirche künstliche Intelligenz dann als Tool einsetzen, wie einen Kugelschreiber oder eine Schreibmaschine, jede Frage, die KI stellt, jede ethische Frage ist eine Grundfrage an Kirche als solche. Als wir letzte Woche über das Thema Ethik geredet haben, da kam ich dann auf das Bild, wenn du bei Ethik und KI irgendwas anfasst, irgendein Thema, beliebig, name it, dann ist es im Grunde so wie so ein Nähregal mit ganz viel Garn. Und wenn du nicht aufpasst, greifst du ein Garn und das ganze Regal kommt dir entgegen. Ja. Also wir mussten da erstmal ganz klar strikt die verschiedenen ethischen, Kategorien erstmal sortieren, bevor wir überhaupt Antworten geben konnten. Und ich würde sagen, wenn Kirche künstliche Intelligenz als Chance nutzt, sich und den ganzen Prozess zu hinterfragen, dann kann sie gestärkt und mit einem guten Markenkern in die Zukunft gehen und den Menschen auch sagen, hier sind wir als Kirche. Wenn sie dafür KI einsetzen kann, ist es cool. Wenn sie das ohne KI hinbekommt, ist es vielleicht sogar noch viel besser. Aber sie ist auf jeden Fall gehalten, sich mit dieser Transformation auseinanderzusetzen, weil ansonsten sehe ich schwarz für Kirche.
Wie viele Unternehmen auch. Das ist doch Wahnsinn, oder? Wie viel Ähnlichkeiten es da gibt. Christoph, vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst. Ihr könnt Christoph folgen, wie gesagt, Elektropastor in den sozialen Medien. Danke für deine Zeit und für diese spannenden Einblicke. Und ansonsten, ja, bis bald.
Ja, bis bald.
Ja, KI kann sehr vielseitig eingesetzt werden. Ja, selbst in der Kirche gibt es Use Cases zum Schreiben von Predigten, zum Üben von Trauergesprächen auch. Ja, also finde ich tatsächlich echt interessant, wo KI überall Einzug hält. Und wir gucken ja immer auf die Kreativwirtschaft und auf das, was irgendwie so in Agenturen passiert, in der Industrie und so weiter. Aber es sind eben auch Anwendungsfälle, die wir vielleicht nicht sofort auf dem Schirm haben. Und Anwendungsfälle, die ethische Probleme mit sich bringen. Das Projekt, von dem ich da gesprochen hatte, das hieß Project December. Ich hatte es nochmal nachgeguckt und das bestand darin, dass man so einen Fragebogen ausgefüllt hat, um welche Person es sich handelt, ja, die verstorben ist. Und dieser Fragebogen ist dann eben Kontextwissen, womit ein Chatbot gefüttert wurde. Also man hat bei Project December für wenige Dollar einen eigenen Chatbot beauftragen können und danach ja mit einem digitalen Abbild einer verstorbenen Person kommunizieren können. Und die letzte Info, die ich zu dem Projekt gefunden hatte, war, dass OpenAI offenbar den Saft abgedreht hat. Ja, da war GPT-4 damals noch dahinter. Und die haben gesagt, nee, das funktioniert nicht, weil selbst uns ist das irgendwie hier zu ethisch schwierig. Ja, und ich glaube, es ist so ein Extrembeispiel, wie KI auch, oder die Nutzung von KI auch an moralische Grenzen stoßen kann. So viel zu dieser Folge. Wir haben Weihnachten. Ich wünsche euch allen friedliche, schöne Weihnachten, mit wem auch immer ihr Weihnachten verbringt, ja, aber vielleicht mit ein paar lieben Personen. Ich kann ja mal irgendwie gucken, wir haben jetzt GPT-5.2 ist rausgekommen und kann mal gucken, wie gut GPT-5.2 tatsächlich jetzt Weihnachtsgedichte schreiben kann. Liebe Kollegin KI, kannst du mir vielleicht mal ein kleines Weihnachtsgedicht für unsere Hörerinnen und Hörer schreiben, das sich auf den Inhalt unserer Folge bezieht?
Na klar, das mache ich doch gern. Also, hier kommt dein kleines Weihnachtsgedicht. In der Kirche in der Nacht, KI hat mitgewacht. Predigten wurden vorbereitet, Gedanken in Struktur geleitet. Doch am Ende zählt der Mensch das Wort, das Herz, das hört und bleibt vor Ort. Mit Humor und Geist und klarer Sicht. Frohe Weihnacht und verliert den Glauben nicht.
Na, ah, süß. Ja, ist gar nicht so schlecht. Das funktioniert doch ganz gut. Also KI kann, wie gesagt, eine ganze Menge. In diesem Sinne, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sprechen uns noch mal kurz vor Silvester. Da werde ich noch mal ein bisschen so den Rückblick aufs Jahr geben, Revue passieren lassen, was so passiert ist und vielleicht ein paar Ausblicke ins nächste Jahr wagen. Bis dahin, habt schöne Feiertage. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.